Live in Mixtapes. So, mein nächstes Stück ist jetzt ein Soundtrack, nämlich der Soundtrack zu dem Film Singles. Dieser Film ist, glaube ich, 1992 erschienen, wurde aber schon in 1990 und 1991 gedreht. Dieser Film ist von Cameron Crowe, der ein Schauspieler, der war früher Rolling Stone Journalist und der ist dann zum Regisseur geworden und hat ein paar sehr erfolgreiche Filme, also Jerry Maguire beispielsweise, Vanilla Sky oder Almost Famous. Also ist durchaus zu einem bekannten und geschätzten Regisseur geworden und das war einer seiner ersten Filme. Ich finde den Film jetzt eher mittelmäßig, aber interessanterweise ist dieser Film schon vor der ganzen Grunge-Explosion entstanden, was man eigentlich nicht glauben würde, weil wenn man sieht, eigentlich wirkt es so, als ob dieser Film ein Tribute wäre an die Grunge-Szene oder als ob man jetzt Kapital aus diesem Grunge-Hype schlagen wollte. So war es aber dann eigentlich nicht. Also kurz zum Film, da spielen mit der Matt Dillon und die Bridget Fonda, also die sind vielleicht die bekannteren Figuren, die sind auch am Cover dieses Soundtracks drauf, wobei die spielen eigentlich nur im zweiten oder nachgeordneten Handlungsstrang dieses Films mit. Ich glaube, im Haupthandlungsstrang spielt die Kira Sedgwick mit und ein mittlerweile ein bisschen in Vergessenheit geratener Schauspieler namens Campbell Scott. Und das ist so eine klassische romantische Komödie, aber es spielen beispielsweise auch die Typen von Pearl Jam mit und die spielen eine fiktive Band oder die fiktive Band von Matt Dillon, die glaube ich heißt Touch Me I'm Dick. Und im Film kommen beispielsweise auch Soundgarden oder Alice in Chains vor und der Soundtrack ist eigentlich ein Hammer, denn auf diesem Soundtrack sind nicht nur irgendwelche Ableger oder B-Seiten, sondern das sind von allen involvierten Bands und es sind eigentlich alle bis auf Nirvana. Also es kommen Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains vor, die Smashing Pumpkins und dann noch diese Paul Westerberg von den Replacements kommt auch vor. Und man kann sagen, fast jedes Lied auf diesem Soundtrack ist wirklich gut. Also zum Beispiel bei Pearl Jam ist dabei State of Love and Trust, absoluter Pearl Jam-Klassiker und Fanliebling. Und da ist nicht nur Ausschussware drauf.
Ich finde, es stimmt natürlich alles, was du sagst. Witzig ist, oder hast du es vorhin schon kurz gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, dass dieser in der Szene berühmte Song von Mudhoney, Touch Me, I'm Sick, in dem Film ja auch parodiert wird, wenn man so will, weil die fiktive Band darin Citizen Dick heißt und deren Hit, ich mache schon wieder zum achten Mal diese Anführungszeichen, Touch Me, I'm Dick heißt. Das ist so ein kleiner Nicker hinsichtlich der hin zu der zu den Truekeeper, zu der eigentlichen Szene. Und auch was du gerade sagtest, du hast recht, das natürlich wirkte das total wie, oh, da boomt gerade was. Und was später so hier Marc Jacobs und Co. in der Mode machten, nämlich versuchen aus Grunge noch den letzten Dollar rauszuholen, wirkt so wie, als hätte das da jemand mit Grunge gemacht. Aber genau, das stimmt nicht. Also erstens erschien der Film ja nur ein Jahr, also Ende 92, nur ein Jahr nachdem hier Ten und Nevermind erschienen. Und zweitens begannen die Dreharbeiten, du hast auch schon gesagt, zeitlich passt das nicht, begannen schon 91 oder so. Also Mitte 91, schon bevor diese Alben rauskamen, wo keiner erwarten konnte, dass die Platten überhaupt durch die Decke gehen. Ne?
Und auch drauf ist ein Lied von Mother Love Bone, also das, was wir gerade hatten bei Temple of the Dog. Das ist eben diese Band, die dann aufzulösen war oder aufgelöst werden musste, weil der Frontman an einer Überdosis gestorben ist. Und dieses Lied, das möchte ich jetzt auch gerne spielen, das ist Chloe Dancer und Crown of Thorns oder Crown of Thorns. Also es ist eine Art Fusion aus zwei Liedern.
Ein Epos eigentlich.
Ja, es ist eigentlich ein Epos. Es wirkt aber wie ein Lied, aber in Wirklichkeit sind es zwei zusammengestückelte Stücke. I used to treat you like a lady. Now you're a substitute teacher. This bottle's not a pretty sight. I owe the man some money.
so I'm turning over, honey. Say, Mr. Faded Glory, as it was again, I'm doing time, oh yeah. And this is my kind of love. It's the kind of moves on. It's the kind that leaves me alone. Yes, it does. And this is my kind of love. It's the kind of moves on. It's the kind that, it's the kind that, it leaves me alone. Yeah. Like a crown of thorns. It's all who you know. Yeah. So don't burn your bridges, woman.
Nummer 7, Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness.
Da haben wir im Vorfeld nicht darüber gestritten, aber uns kurz ausgetauscht, ob sie so eine Liste gehören oder nicht. Ich, ja, nicht wäre, auch darüber sprachen wir heute schon in einem anderen Zusammenhang, erstmal der geografische Unterschied. Diese Band kommt nicht aus Seattle. Wir hatten jetzt auch schon die Efgenwicks hier drin, die auch nicht aus Seattle kommen, aber Verknüpfungspunkte haben. Ein zweiter Grund neben dem geografischen, finde ich, ist der, dass die meisten typischen Grunge-Bands, über die wir hier sprachen, wirklich aus nicht nur aus der Seattle-Szene kommen, also doch das Geografische, sondern auch musikalisch aus einer ähnlichen Richtung. Also sie sind entweder mit Hardrock irgendwie groß geworden von ihren Eltern oder sind sehr dem Punk verpflichtet. Also Melvins, die ja auch schon irgendwie als Grunge gelten, oder halt irgendwie Ramones, hattest du eben schon genannt, Black Flag und so weiter. Und bei den Pumpkins, finde ich, ist davon nicht so viel der Fall. Billy Corgan ist, glaube ich, auch immer ein großer Metal-Fan gewesen. Das hört man seinem Gniedel auch gerne an. Er ist ja auch bekennender Scorpions-Fan. Und ich finde, also die Gish-Platte, ihr Debüt, mit der bin ich auch nie warm geworden. Die ist auch eine Platte, die hätte ich mir nachträglich anhören müssen. Habe ich auch ein paar Mal gemacht, naja. Dann kam gleich mir fällt gar kein Wort dafür ein, Siamese Dream, das zweite Album. Dazu vielleicht nachher noch kurz mehr. Jetzt Melancholy and the Infinite Sadness. Das war, ich glaube, 95 erschienen, ein Doppelalbum. Und das war ja der tongewordene Beweis für Billy Corgans Größenwahn, der uns danach noch jahrelang begleiten würde, der damals aber noch musikalisch total gerechtfertigt war. Und die Ursprungsfrage, bevor ich weiter darüber rede, war ja die, warum eigentlich nicht Grunge? Weil sie auch spätestens auf diesem Album, obwohl das auf dem späten Peak, obwohl Cobain 94 starb, das kam 95 raus, zwar zur gleichen Zeit erschien, aber musikalisch damit gar nichts gemein hatte. Das war ja schon irgendwie, das war Oper und auch Rock und Punk und irgendwie Klassik und auch Queen und Metal, ganz viel. Aber irgendwie hat das für mich ganz andere Quellen oder musikalische Herkünfte. Billy Corgan hat auch, das hat er später in Interviews mal gesagt, übrigens in einer Arte-Doku, es gibt diese Arte-Reihe Durch die Nacht mit, und da ist er, Stichwort Scorpions, mit Uli John Roth, dem Gitarristen von denen, unterwegs gewesen. Und Billy Corgan, totaler Fanboy, der hat ihm die ganze Zeit erzählt, wie geil er die findet, und sind ja beides richtige Mucker, muss man so sagen. Die haben zusammen auf der Bühne gestanden und zusammen rumgegnädelt, da ihre stundenlang Soli, da haben sich dann zwei gefunden. Und in dieser Doku war es, glaube ich, wo Corgan nicht explizit sagt, dass er diesen ganzen Dilettantismus der ganzen Grunge-Bands nie was abgewinnen konnte, aber implizit schon, indem er nämlich sagt, so ja, also für mich ist das ja jetzt nicht nur Handwerk und Kunst schön und gut, aber man muss das auch irgendwie auch richtig, richtig können, um eine große Kunst herzuschaffen. Und viele Leute aus der Zeit, wo wir groß wurden, die konnten ihre Instrumente einfach nicht spielen, und das war irgendwie gar nichts für mich. Meinte damit übrigens auch seine Bandkollegen teilweise. weshalb er das irgendwie alles so Dave Grohl-mäßig lieber nochmal selbst eingespielt hätte und teilweise ja auch hat. So, warum es doch Grunge ist, weil es viele Verbindungen dann eben doch gibt. Über ein paar haben wir schon gesprochen. Auf gleichen Festivals sind gleiche Lineups aufgetreten. Und das war, glaube ich, die Platte, mit der ich mir diese Band aber erschlossen habe. Meine damalige Französisch Nachhilfelehrerin und Großcousine, ich komme vom Dorf, die hatten mir die Platte damals empfohlen. Ich wusste, dass alle Leute, die Rockmusik hören und drei Klassen über mir sind, diese Band mögen. Da dachte ich, geil, muss ich mir auch mal anhören. Und das war so eine Erleuchtung. Richtig gut, aber auch kommerziell super erfolgreich. Also Bullet with Butterfly Wings, woraus du gerade zitiert hast, als Lead-Single, lief überall rauf und runter. Videos auf MTV Viva. Ich glaube, er hatte sich erst kurz vor dieser Platte auch seinen Glatzkopf rasiert. Vorher hatte er ja noch Haare. Da ist der Typ ja auch 2 Meter groß, also auch schon irgendwie eine Gestalt, aber eine ganz andere Gestalt, auch als diese langhaarigen, schmuddeligen Typen, die wir so im Grunge so sahen bisher. Und einer meiner liebsten Songs aller Zeiten ist immer noch der Opener Tonight Tonight. Ganz, ganz große Kunst, finde ich. Und also da hat, wie gesagt, das Ego der Qualität noch entsprochen.
Nummer 6, Alice in Chains, Dirt. So, next one. Ich bin jetzt dran und ich bringe jetzt noch eine Band rein, die wir heute noch gar nicht gehabt haben, nämlich Alice in Chains mit der Platte Dirt. Ich muss sagen, ich habe diese Platte noch gar nicht so oft gehört in meinem Leben, aber in den letzten Wochen sehr oft. Und dieses Album ist, also ich bin jetzt gar nicht so spezialisiert auf ganz runterdrückende Musik wie Joy Division oder Suicide oder was auch immer, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es in der Musik oder in der Rockgeschichte oder in der Popgeschichte viel deprimierendere Alben gibt als dieses Dust von Alice in Chains. Es ist eigentlich, wäre es nicht so offensichtlich ernst gemeint, weil der Lane Staley ist ja dann auch ein paar Jahre später an einer Überdosis gestorben und war schwerst depressiv. Wäre das nicht so gekommen, dann würde man fast glauben, es ist eine Grunge-Karikatur. Also es wimmelt hier von Statements wie, eigentlich bin ich schon tot, das Ende ist nahe, ich habe noch keinen Weg gefunden, mich zu töten, das führt alles zu nichts, ich war noch nie so frustriert. Also aus dieser Ecke, aus der allerdunkelsten Ecke kommen die Texte und man könnte vielleicht fast sagen, dass der Lane Staley dann gestorben ist. Es war vielleicht der erwartbarste Tod der Rockgeschichte. Es hat sich dann letztlich auch niemand gewundert und über diesen Tod, denn er hat schon selber in den letzten Jahren vor seinem Tod gesagt, ja, ich nehme Heroin und ich werde sicher ein Junkie bleiben. Ich werde nicht einmal versuchen, dass ich davon loskomme, weil eigentlich mag ich das und ich bin in diesem Leben jetzt sowieso drin und ich werde da nie rauskommen. Und so war das dann. Und er starb auch in völliger Isolation. Also sein Körper wurde gefunden 14 Tage, nachdem er tot war. Also keinerlei sozialen Kontakte mehr. Ich glaube, er wurde auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nur deshalb gefunden, weil sein Steuerberater das irgendwie registriert hat oder gemeldet hat, dass auf seiner Kreditkarte 14 Tage lang keine Abbuchungen mehr waren. Und deswegen hat er dann, glaube ich, die Polizei eingeschalten, weil er gesagt hat, das deutet darauf hin, dass hier etwas nicht stimmt. Also es hat auch ganz traurig geendet. Das einzig Positive vielleicht an dieser Alice in Chains Schwere ist, dass diese Band nach einer Pause dann auch weitergemacht hat unter dem Namen Alice in Chains und mit einem neuen Sänger, der hieß, glaube ich, ja, man hat ja auch gehört, dass der Lance Daly in den Jahren davor, also bevor er zum Hardcore-Junkie wurde, eigentlich ein relativ fröhlicher Zeitgenosse war, dass er dann erst hinabgedriftet ist.
Ja, was Drogen alles anrichten können, klar, aber auch Depressionen, das ist ja immer dieser Irrglaube. Ne? Depressionen sind ja die Leute, die immer nur miesepetrig reinschauen und immer schlechte Laune haben, stimmt ja natürlich gar nicht.
Nummer 5, Nirvana, In Utero.
Meine nächste Platte ist das Album In Utero von Nirvana aus dem Jahr 1993. Wir haben ja da schon drüber gesprochen, in der Folge mit dem Sir Tralala, unsere Nirvana-Folge, bitte nachhören. Da reden wir auch über diese Platte und ich liebe sie, heiß. Und hat natürlich auch damit zu tun, dass das eine persönliche Geschichte war. Ich habe die live mitbekommen, 93. Habe die beim Libro damals gekauft und die Mama war beim Billa und ich habe die im Auto sitzend, habe ich schon die Gedärme und die Gebärmuttern da im Booklet studiert. Und ja, eine wichtige Platte. Wichtig ist auch, dass sie, glaube ich, das Stevie Albini produziert hat. Das ist ein sehr bekannter Produzent, also der hat die Pixies gemacht, also auch nicht nur Grunge, auch andere Sachen. Und der hat diese Platte eben produziert und auch in einem sehr Punk-ähnlichen Gestus. Er hat nämlich auf sämtliche Tantiemen von dieser Platte eben verzichtet und gesagt, ich mache das nicht wegen sozusagen irgendwelchen finanziellen Absichten oder aus Grund von, ich will mich da nicht bereichern. Mir geht es da wirklich um die Kunst. Das ist irgendwie so ein cooler Zusatz, der die Platte vielleicht noch spannender macht. Und was der Albini macht, das ist halt, dass er den Gesang so reinpresst, also wirklich zwischen Schlagzeug, Bass und Gitarre. Also nicht der Gesang, der drüber steht und im Vordergrund sich abspielt, der wird zu einem Instrument, zu einem verzerrten Instrument. Und das macht diese Soundcollage für mich dann noch interessanter.
Wie du sagst, es war ja, es hört sich auch an wie Demos, ne, das Ganze. Das war ja auch schon wieder der nächste Mittelfinger von Nirvana eigentlich. Also dann haben sie mit Nevermind diesen riesen Erfolg gehabt. Und wahrscheinlich hat das Label gebetet, dass irgendwie nochmal sowas kommt. Und irgendwie war es ja auch wieder sowas, aber gleichzeitig was ganz anderes. Also, dass man da Songs drauf hat namens Rape Me, die natürlich durch keine Zensur durchlaufen würden in US-Radiostationen und so weiter. So mehr Mittelfinger ging ja damals nicht. Aber ja, genau, trotzdem weil das ja nun mal eine Band war, die nicht so viel veröffentlicht hat, bevor sie aus bekannten Gründen dahinschied, man sich auch deshalb sehr genau angehört hat. Und es ist ja trotzdem ein, naja, Zeitdokument, klingt so blöd wieder, aber ihr wisst, was ich meine.
Obwohl ich davon geredet habe, dass jetzt so eine Art Soundcollage entsteht bei Steve Albini, das ist jetzt nicht, darf man nicht so verstehen, als dass das jetzt sozusagen passiert ist so nebenbei und Grunge sowas Hingerotztes, Nebensächliches eigentlich ist. Dahinter steckt, glaube ich, eine sehr große Könnerschaft, wenn man sich jetzt Songs anhört, wie zum Beispiel Hardship Box, das sind keine Zufälle. Also ich glaube, die wollten genau in dem Moment genau, dass das so klingt, wie es immer auf der Utero letztlich klingt. Und natürlich soll es auch eine Abkehr sein vor dem perfekt durchproduzierten Nevermind. Also nicht jetzt verstehen, Grunge ist was nichts mit Musikalität zu tun hat, sondern das ist sehr musikalisch und sehr, sehr durchdacht, die ganze Sache.
Ja, es ist zum Beispiel ein irre guter Schlagzeugsound auf dieser Platte. Und der Gitarrensound ist eigentlich viel, viel schöner oder viel leibender als auf der Nevermind.
Voller irgendwie runder, ja. Ich würde gern von dieser Platte den Song spielen, Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle. Das ist eine coole Nummer, vor allem auch deswegen, weil auf der Platte kommen sehr viele autobiografische Einsprengsel vom Kurt Cobain vor. Also fast auf jeder Nummer kommen ein, zwei so Sätze vor, die sich auf Kurt Cobain beziehen lassen. Und bei diesem Song geht es eben um die Frances Farmer. Das war eine Schauspielerin der 30er, 40er, 50er Jahre. Und die war eben aus Seattle. Und die hat sich damals gegen die Hollywood-Studio-Bedingungen quasi gestellt und dagegen protestiert. Und die haben sie dann sogar in eine Irrenanstalt eingeliefert und gab sogar Gerüchte, dass man die operiert hat und im Hirn manipuliert hat, weil sie quasi irgendwie als wahnsinnig dargestellt wurde, weil sie eben gegen dieses ganze System da jetzt protestiert. Und
die sucht dann als Geist Seattle heim.
Genau, und will sich da jetzt revanchieren an Seattle. Und natürlich hat sich der Kurt Cobain mit dieser Dame sehr stark identifizieren können. Also er steht gegen das System Musikindustrie, Showbiz, und sie steht gegen das System Hollywood. Und das war so sein Anknüpfungspunkt.
Yes, I'm leaving, now that you're leaving, soon as you can pay. Yes, I'm relaxing, hear that you're resting, never again.
Nummer 4, Smashing Pumpkins, Siamese Dreams. So, Fabian, jetzt hast du noch einmal die Smashing Pumpkins, diesmal mit den Siamese Dreams. Und die magst du ja, glaube ich, noch mehr als die Melancholy, die wir bereits hatten.
Siamese Dream. Ich habe jahrelang aus eben genannten, auch persönlichen Gründen, Melancholy and the Minute Sadness als mein Lieblingsalbum empfunden und Siamese Dream damals in den 90ern auch dann gehört und okay, so abgenickt als Spätjugendlicher, früher Erwachsener. Und die eigentliche Größe dieser Platte ist mir erst, glaube ich, mit dem Reissue vor auch schon wieder 10, 12 Jahren irgendwie bewusst geworden, als ich nochmal intensiv gehört habe und auch von meinem Freund und Kollegen Stefan Rehm-Rosanes mir auch nochmal habe erklären lassen, wie gut die ist. Und die ist einfach, irgendwo ist die noch besser als Melancholy. Auch Melancholy, wo ich emotional mehr dabei war und auch zeitnäher sozusagen damals, als sie erschien, relativ nah dann gehört. Aber Siamese Dream, das ist so ein, ich habe eben schon nach Wörtern gesucht, die Platte, mir fällt jetzt schon wieder keins ein. Das zeigt einfach diese Meisterklasse, dieses Billy Corgan, die er da hat, denn es ist ja nun mal sein Album. Er ist schon immer der Dirigent gewesen dieser Band. Damals wie heute auf verschiedene Arten und Weisen. Und da steckt einfach alles drin, wo ich eben sagte, die kommen ganz woanders her oder haben noch ganz andere Quellen und Bezugspunkte, als es andere Grunge-Bands hatten und haben. Also da ist Metal, auch Indie, also man hört denen auch an eine Liebe von über Bands, über die wir heute noch was gar nicht gesprochen haben, so Sonic Youth und Pixies und sowas, die ja auch irgendwie mit Grunge von der Attitude zumindest so verbunden sind. Hard Rock, Grunge, wir sprachen darüber, ja, vielmehr aber eigentlich Alternative Rock, was auch immer das dann damals noch bedeutete, weil Alternative Rock hieß ja eigentlich erstmal nur ein Gegenentwurf zu den kommerziell großen, erfolgreichen Bands da draußen. Dann wurde Mitte der 90er, wurde aber genau dieser Alternative Rock, wurde ja zum neuen Mainstream, dank Grunge. Also im Grunde war das dann plötzlich, war der Alternative Rock per Definition kein Alternative Rock mehr, stellenweise. Das Gleiche konnte man ja auch Mitte der Nuller über Indie sagen. Indie hieß ja per Definition erstmal Musik, die auf Independent Labels erscheint, also wo kein großes Major Label im Rücken ist, keine große Marketingkampagne, kleine Liebhabersachen. Und dann war Indie das neue große Ding nach The Strokes und Arctic Monkeys und Co. Also die neue Indie-Welle, es gab ja Indie schon früher. Und dann wollten alle irgendwie die neuen West Straps oder was auch immer haben. So, ne? Das ist auch immer interessant, was das mit diesen Schubladen so auf sich hat, die ja alle nur erfunden werden, damit Journalisten wie ich darüber schreiben können und so weiter. Aber ihr wisst, was ich meine. Siamese Dream, da ist jeder Song irgendwie ein kleines Kunstwerk. Also allein dieser, und Kunstwerk noch nicht so in dieser teilweise fast schon artificial Kunstform wie auf Melancholy, sondern dabei noch viel echter und anders musikalisch. Also allein dieser krachende Opener Cheer Up Rock. Mayonnaise, wahrscheinlich einer meiner Lieblingssongs, vielleicht spielen wir auch den gleich. Dann gibt es diesen Riesenhit da, Today, das war ja wirklich die, auch dank Video, diese, da hat er noch Haare gehabt, spielt auch diesen Eisverkäufer, glaube ich, ne, in diesem Video. Also er hätte wohl auch heute noch ein paar Haare, aber hat sich die dann irgendwann abrasiert, so. Da merkte man, oh fuck, der kann einfach jetzt gerade gefühlt alles, hat das selbst wahrscheinlich auch gemerkt. Ich glaube, ich mich recht erinnere, war dieses Album in den Aufnahmen auch schon nicht ganz leicht. Stichwort andere Bandmitglieder, denen er nicht so viel können attestierte, aus seiner Sicht vielleicht sogar zu Recht, wie er das selbst hatte. Gab da wohl viel Stress auch im Studio. Und ich glaube, dass der Produzent dieser Platte, Butch Vig, dass der da maßgeblich mit Corgan dran gearbeitet hat und viel nochmal neu gemacht hat, ne? Und ihn da auch positiv so angehalten hat, hier und das doch nochmal selbst einzuspielen. Also ich glaube, da waren alle nicht ganz unschuldig, dass dann vielleicht die damaligen Bandmitglieder sich da eher wie Statisten vorkamen und dann live mit auf die Bühne durften und im Studio in Wahrheit nicht so viel zu melden hatten. Unser Schaden als Hörer und Hörerinnen sollte das in dem Fall erstmal nicht sein. Ich würde gerne Mayonnaise von euch spielen lassen. Today kennen alle, Cheer Up Rock ist super, Disarm kennen hoffentlich auch alle, Mayonnaise kennt vielleicht noch nicht alle und ist ein super Song.
Nummer 3, Soundgarden, Super Unknown.
Das nächste Album ist, glaube ich, so eine Art Konsensalbum des Grunge. Und zwar geht es um das Album Super Unknown von Soundgarden, veröffentlicht im März 1994.
Ich hätte es ja fast für möglich gehalten, dass das unsere Nummer 1 wird.
Ja, ich eigentlich auch. Und im Nachhinein, also ich habe das Album jetzt am öftesten gehört bei der Vorbereitung und es hat mich wieder voll gecatcht. Es hat 70 Minuten, aber es wird keine Sekunde langweilig. Ein extrem kurzweiliges Album ist das nämlich. Wird eigentlich nie fad. Und im Vergleich zum Bad Motorfinger, zum Vorgänger, ist das weniger Metal, sondern jetzt ist das eher schon so Richtung Alternativ Indie, hat so diesen Grunge-Touch und wieder extrem musikalisch, vielleicht nicht so muckerartig wie eben zwei, drei Jahre früher, mehr Feeling, mehr Refrains, schöne Melodien im Vordergrund. Und ja, also sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, auch der Ben Shepherd, der wird immer wieder erwähnt als Songwriter, was ja auch typisch war für Soundgarden, dass alle vier Bandmitglieder Songs geschrieben haben. Eben auch Matt Cameron zum Beispiel einige Songs.
Und der Gitarrist, das kam aus dem Kim Tae-il,
glaube ich. Genau, ja, der hat auch Songs geschrieben. Eben hervorgehoben wird immer der Ben Shepherd, das war dieser Bassspieler und der hat auch diese unglaubliche 1 Minuten 30 Nummer geschrieben, Half heißt die. Das ist eine indische Fog-Rotz-Bippen-Song, der abgeht wie die Möhre.
Der geht ab wie Möhre.
Und was? Wenn ich jemals wieder eine Band gründen würde, dann wäre das Intro für jedes Live-Konzert, das ich in Zukunft spielen würde. Das ist ein Wahnsinn.
Aber wir können sie auch verwenden, oder?
Ja, dann machen wir das.
Aber wir hören es uns jetzt mal an. Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Also jetzt rockt die Möhre und das Lied heißt Half.
Gibt er das? Dreht es laut auf.
Das war jetzt Half, nicht schlecht. Und weil du sagst, alle vier haben da gespielt, das wird auch manchmal gesagt, das ist so ähnlich wie das weiße Album des Grunge.
Ja, genau. Eben weil so vielleicht der rote Faden ein bisschen fehlt. Es gibt so ein paar kurze Spaß-Songs. Die Songs sind teilweise nicht sehr homogen, aber das ist was ich auf Platten oft mag. Also ich bin ja auch ein großer Fan des weißen Albums. Und ich glaube sogar Soundgarden haben mal kurz damit gescherzt, dass es so dass ihr weißes Album ist, haben das dann wieder verworfen und sich da wieder ein bisschen drüber lustig gemacht. Also ich finde ein Wahnsinns-Album.
Wenn man sich allein nur die Songtitel jetzt durchliest, ohne die Songs zu hören, und das macht man ja dann oft, dann, wenn Leute gestorben sind oder halt Suizid begangen haben, gab es Anzeichen und alle Spekulation natürlich, aber Let Me Drown, The Day I Tried to Live, Like Suicide, The Day I Tried to Live, das habe ich gerade gesagt, also das ist schon, ne?
Ja, man kann auch sagen, bei Black Hole Sun, das klingt so arg, aber das war, glaube ich, ein falsch verstandener Wetterbericht. Und er hat das dann als Black Hole Sun definiert.
Also eine Art Inside-Joke.
Ja. War ja der Smash-It. Also dieses krasse Video dazu, es lief rauf und runter und ich glaube, das kannten alle. Ich glaube, auch über diesen Song bin auch ich zu Soundgarden gestoßen. Wie gesagt, bin mit denen nie so warm geworden wie mit den anderen bereits besprochenen Bands. Aber was ihr gerade angesprochen habt, dieses Abwechslungsreiche, hat vielleicht bei mir dazu gesorgt, dass ich die erst nicht so ganz greifen konnte. Was ist denn das jetzt genau? Aber Super Unknown hatte ich dann irgendwie auch kapiert.
Ja, aber spielen wir trotzdem so eine Nummer, weil es typisch ist für Soundgarden. Also Fell on Black Days, das ist auch ein bisschen Blues. Wenn man genau zuhört, hört man da ein bisschen Blues.
Das stimmt.
Ja? Fell on Black Days, toll.
Time.
Nummer 2, Pearl Jam, Vitology. Pearl Jam, 10. Pearl Jam, Versus. So, jetzt kommt zu einem gewissen Grad der skurrile Teil unserer Liste. Denn man muss jetzt Full Disclosure sagen, wir sind drei sehr große Pearl Jam Fans und daher haben die Pearl Jam Platten sehr viele oder vielleicht überdurchschnittlich viele oder unangemessen viele Punkte von uns bekommen, und würden wir das jetzt normal reihen, dann hätte Pearl Jam die Plätze 2, 3 und 4 bekommen. Wir haben das jetzt versucht so zu lösen, dass wir den Platz 2 ex aequo vergeben für die Platten 10, für die Platte Versus und für die Platte Vitology. Das waren die ersten drei Alben von Pearl Jam, die sind erschienen, ich glaube 1991, 1993 und 1995. Ja, was soll man sagen? Das sind drei ziemlich unterschiedliche, aber extrem gute Platten. Und Pearl Jam sind mit diesen drei Platten eigentlich sehr erfolgreich geworden und oder sehr, sehr erfolgreich. Also insgesamt haben sie vielleicht sogar mehr Platten verkauft als Nirvana, was letztlich aber natürlich zweitrangig ist. Aber sie waren damals und vor allem mit der Zeit mit Ten und mit Versus, also mit dem zweiten Album, wahnsinnig erfolgreich kommerziell. Und Vitology war dann eigentlich die Platte, wo die Band absichtlich das Ganze wieder zurückgefahren hat. Also zum Beispiel keine Videos machen, bewusst weniger Interviews geben und so weiter und so fort. Also sie hat sich dann im wahrsten Sinne gesund geschrumpft, denn die Band gibt es noch immer. Also Eddie Vedder ist sozusagen von den großen Grunge-Sängern der Einzige, der überlebt hat, und auch die Band hat überlebt und sie hat sich auch nie aufgelöst. Also diese Band macht seit mittlerweile, ich glaube, 35 Jahren Platten, und sie macht noch immer gute Platten, sie spielt noch immer grandiose Konzerte, aber die besten Platten sind, kann man wohl sagen, die ersten drei, dann vielleicht noch als vierte die No Code, die wir schon hatten. Also das ist wirklich ein grandioser Run von der ersten bis zur vierten oder vielleicht sogar fünften Platte.
Ein neues Album, da habe ich mich ja in den letzten Jahren immer wieder mal drauf gefreut, und ich wurde jetzt nie komplett enttäuscht, aber es war auch keins dabei, wo ich gesagt habe, geil, das ist es jetzt wieder. Das erwarte ich auch nicht. Das ist es schön, dass sie sich weiterentwickeln, und dass es die überhaupt noch gibt, ist ja alles andere selbstverständlich, wie man im Laufe dieser Folge gemerkt hat. Eddie Vedder im Grunde der einzige Überlebende dieser Big Four, wenn man sie so nennen möchte. Also von Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains. Wenn wir noch Stone Temple Pilots und Screaming Trees dazu nehmen, sind wir sogar bei 5, 6. Also, ne, sowieso viel zu lang, die Liste. Aber wenn wir jetzt versuchen, hier am Platz 2 dieser 15-plätzigen Liste über diese drei Alben zu sprechen, wäre mein persönlicher und ganz emotionaler Take der, dass ich lange Zeit hätte ich Vitology als mein Lieblingsalbum genannt, einfach weil es das war, wo ich das erste Mal alt genug war, bewusst aktiv zum Plattenladen zu gehen und mich darauf zu freuen. Ich war erst enttäuscht, weil das ist ja auch kein leichtes Album gewesen, auch ein bisschen anders, da haben sie ja viel Kritik für bekommen. Und das war ja das Album, wo teilweise darüber gesagt wurde, dass die Band auch damit Kurt Cobains Tod verarbeitet habe, trotz aller Beef-Gerüchte und teilweise dokumentierten Beefs, den es wohl auch gegeben hat zwischen den Bands. Damals, als das Wort Beef noch gar nicht gab oder nur in anderen Zusammenhängen.
Also meine erste Platte war die Versus, und das war so ein bisschen, wie wir es vorher schon erwähnt haben, das musste ich mir ein bisschen schön hören. Also mit jemand gesagt, ich soll diese Platte kaufen, tat ich dann auch, und als ich es mir dann angehört habe, hat mir das ein bisschen überfordert, aber das Geld war nun mal investiert in die Platte, und deswegen habe ich es mir öfter angehört, und das ist dann eigentlich sehr schnell gegangen, dass mich das wirklich begeistert hat. Dann als nächstes natürlich die Ten, hat mich auch total fasziniert. Am liebsten mag ich aus heutiger Sicht die Vitology, eine Platte, die so der Beginn war, wo die Band wieder ein bisschen zurückfahren wollte. Und das Leitmotiv auf dieser Platte ist gewissermaßen, dass der Eddie Vedder damals mit dem Ruhm gehadert hat. Also dass er sozusagen durch diese ganze Sache eher unglücklich geworden ist. Hat man damals auch eher als klischeehaft abgetan oder so ein bisschen möchte gern leidend, aber wirkt aus heutiger Sicht durchaus authentisch. Und ein Lied, das möchte ich jetzt auch spielen, ist Corduroy. Da geht es im Wesentlichen darum, dass der Eddie Vedder singt, ja, ihr macht jetzt diesen Grunge-Look nach, und Er hatte damals so eine rostbraune Kordjacke und deswegen heißt das Lied auch Corduroy. Und er sagt, ja, ihr könnt mir jetzt mein Gewand nachkaufen, ihr könnt meine Jacken kaufen, aber wer ich wirklich bin oder was ich wirklich bin, wofür ich wirklich stehe, das werdet ihr nie erfassen. Und das Lustige daran ist, ich war genau so ein Corduroy-Mann. Also ich hab das gesehen auf MTV Unplugged, diese Jacke, und ich habe, sobald ich konnte, mir diese Jacke nachgekauft.
Aha, du bist schuld.
Ja, ich bin in gewisser Weise schuld oder mitschuld, dass diese Lieder so entstanden sind. Gut, also Corduroy.
War natürlich das wichtigere Album für die Band und für Grunge aus bereits hinreichend besprochenen Gründen. Das war einfach ein krasser Durchbruch. Das hatte auch musikalisch wirklich nicht viel mit Nevermind zu tun. Das waren zwei ganz unterschiedliche Bands, die zufällig aus der gleichen Zeit, aus der gleichen Stadt kamen und sich irgendwie kannten und die gleichen befreundeten Bands hatten. So, ne? Und das war ein ganz anderer Ansatz, aber das hat mich auch gepackt wie nichts. Also allein dieser langsame Einstieg, dieses etwas bedrohliche, plätschernde, was kommt da jetzt? Und dann legen sie mit diesem Once los. Ich glaube, den Song und Porch, den sie immer noch live regelmäßig spielen, das zählt zu einem der meisten gespielten Songs in deren langer Setlist-Karriere. Unglaublich packend. Release finde ich auch live ganz toll. Ich war auch mal in Nijmegen, glaube ich, auf dem Konzert, wo sie Release als Opener gespielt haben. Ganz toller Moment. Und Jeremy, auch mit dem Video, was ihr letztes Video war, das war ja dann deren kommerzielle Verweigerung, dass sie gesagt haben, so, das ist nicht mehr mit uns, diese ganze kommerzielle Ausschlachtung, wenn sie gewusst hätten, wie kommerziell das alles Jahre später noch werden würde. Also, sie wissen es ja, sie gibt es ja noch. Mit Versus danach konnte ich lange Zeit nicht ganz so viel anfangen. Es gab einfach nicht so richtige Lieblingssongs für mich drauf, wobei ich jetzt schon seit Jahren es immer geil finde, wenn sie live auch irgendwie Go oder Animal spielen. Das sind einfach richtige Bretter. Ne? Also. Vitology fand ich toll, nicht nur wegen Betterman, was ja wohl lange auch schon so als Idee rumlag und dann dafür verwendet wurde. Ich mochte Nothing Man immer sehr gerne. Mein Lieblingssong lange war von der Platte und ist wahrscheinlich immer noch nicht Spin the Black Circle, diese Vinyl-Hommage und Punkrock-Single wieder, sondern Immortality. Can I stop the thought?
Yeah.
guter Run, drei tolle, prägende, nicht nur für mich prägende, maßgebliche Platten. Was rückblickend ja auch fast süß wirkt, hat wiederum nichts mit der Musik zu tun, aber ist ja der damals sehr, sehr lobenswerte Boykott der Band gegen Ticketmaster. Also, dass sie diese diese Konzerte, die Tickets günstig halten wollen, damit sich jeder die Konzerte leisten kann. Am Ende haben sie verloren, glaube ich, gegen Ticketmaster, haben sich redlich bemüht. Und wenn man sich aber heutige Ticketpreise anguckt, da können nicht nur die Bands was für, dass die jetzt irgendwie gestiegene Ansprüche hätten, sondern alles ist teurer geworden, müssen wir jetzt nicht drüber reden im Detail. Aber natürlich ist das lächerlich, dass man damals, ich habe eben gesagt, 37,80 Mark kostete 1996 das Konzert in Hamburg, also auf der ganzen Tour wahrscheinlich dann ähnlich viel. Da würde heute jeder nicht glauben, wenn es so günstig wäre. Das konnten die Bands damals auch nicht ahnen. Das macht ja auch das Engagement von denen damals nicht kleiner. Aber es ist gut, dass sie das gemacht haben. Und mir fällt dazu auch noch, Stichwort Humor, ein lustiges Video ein, was mir immer mal wieder auf Social Media ausgespielt wird. Ein Interviewausschnitt von Kurt Cobain, als er in einem Interview darauf angesprochen wird, was Madonna gerade so für Ticketpreise hat. Er lacht und ist total echauffiert und er kann es gar nicht glauben. So nach dem Motto, was nimmt die sich raus und was ist das für eine Welt, in der da manche leben? Ja, wenn der gewusst hätte, das weiß er nicht mehr. So, und jetzt aber euer Take auf drei Pearl Jam Album in einem.
Also ich muss mich outen, ich bin nicht der allergrößte Ten-Fan. Natürlich.
Ich finde das gut, dass auch mal andere Meinungen hier Platz finden.
Natürlich eine gute Platte an sich und tausendmal gehört und Alive und Even Flow und Jeremy, alles Wahnsinn. Und aber irgendwie habe ich beim Vorbereiten das Gefühl gehabt, ich bin damit jetzt irgendwie durch. Das hat den Plafond erreicht. Ich mag natürlich auch Vitology gern, aber trotzdem unterm Strich ist die Platte, die ich mir jetzt am ersten auflegen würde, die Versus, weil auch das Thema so typisch Pearl Jam ist. Pearl Jam versus Plattenindustrie und so ein bisschen hinhauen, ein bisschen grantig sein. Und auch die Balladen sind wunderschön auf der Versus. Leash mag ich am liebsten auf dieser Platte. Also Leash, das ist die Leine. Und er sagt da, drop the leash. Also man muss die Leine zur Industrie, zur Plattenindustrie, soll man droppen und weg damit. Und fuck the leash. Und we are young. Und wie er da so reinbrüllt und dagegen ankämpft, das gefällt mir. Und auch die Gitarren, die sich da so ein bisschen Rolling Stones-artig so verweben. Also wenn man nur oberflächlich zuhört, man glaubt, man hört eine verzerrte, laute Gitarre. Es sind aber, wenn man ein bisschen kritischer hinhört, das sind eigentlich zwei, die sich so ein bisschen umspielen, so ein bisschen
Weaving,
so Rolling Stones-artig. Ja? Also das haut mich immer noch um.
Nirvana, Nevermind. So, es ist natürlich der erwartete oder der erwartbare und der sich auch gerechtfertigte Platz 1 unserer Grunge-Alben. Es ist nämlich das Album Nevermind von Nirvana. Es ist darüber schon so viel gesprochen worden oder gesagt worden in den letzten 30 oder 35 Jahren. Ich kann dazu fast jetzt nicht mehr so viel sagen. Was fällt dir ein, Lukas?
Es ist wie ein Luftballon, der so zerplatzt jetzt gerade. Weil natürlich,
hier fehlen auch die Worte.
In Wirklichkeit kann man gar nicht mehr viel dazu sagen. Jeder kennt's.
Das ist geil, dass wir jetzt irgendwie 3 Stunden über Grunge reden und uns fällt nichts zu Nirvana ein, zu Nevermind. 50.000 Tonträger hat Geffen in den Handel gebracht im September 91, was ja schon nicht komplett ohne ist. Ja? Und die Hoffnung war, das hätte ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr so gewusst, habe ich irgendwo gelesen, dass sich das eines Tages vielleicht 250.000 Mal verkaufen würde. Denn damit, und das war wohl die Messlatte vorher, so viel wie Goo von Sonic Youth, was ja die große kleine Indie-Band dieser Tage war. Und in der ersten Woche haben sie auch nur 6.000 Einheiten verkauft. Und durch diese ganze Radio-Promo, TV-Auftritte, MTV war ja ein Ding, wuchsen die Absätze exponentiell. Und dann ging es wirklich ganz, ganz schnell. Und im Jahr 92, also im Januar 92, also damit nur 3-4 Monate später, hat Michael Jackson, kurz davor stand er noch mit Dangerous auf Platz 1. Dangerous, auch ein Album, was ich noch auf Kassette gerne gehört habe damals. Black or White und so weiter. Und dann hatte plötzlich Nevermind Michael Jackson überholt. Und das war ja der Cut. Wenn drei so ungewaschene Slacker dann plötzlich den King of Pop vom Thron stoßen, hier stimmt irgendwas nicht. Und daraufhin haben ja alle Labels dann nachgezogen und gemerkt, okay, jetzt müssen wir die Sau melken, was ja auch oftmals gut geklappt hat. Aber das war es, auch unabhängig von den einzelnen Songs. Polly, wo es um ein Song aus Sicht eines Kindesentführers und Vergewaltigers geht, glaube ich. Dann diese todtraurige Ballade oder Anti-Ballade zum Schluss, Something in the Way. Und also ich erinnere mich noch, wie diese Platte rauf und runter im Keller meines Freundes Jan gehört habe, der schon da ein eigenes Zimmer im Keller hatte, wo andere noch nicht ein eigenes Zimmer hatten und wir konnten dort Musik hören. Und das haben wir rauf und runter gehört. Und das sind wir wieder, wie am Anfang, bei diesen emotionalen, sehr subjektiven, persönlichen Erinnerungen, die man mit so Musik verbindet. Auch deswegen hat das bei mir unabhängig von der musikalischen und pophistorischen Wertschätzung natürlich so eine Stellung. Das war der Durchbruch und natürlich auch der Anfang vom Ende oder vielleicht war das eigentliche Ende vom Grunge, wenn man jetzt so ein bisschen popkulturell oder kulturjournalistisch drauf gucken möchte, vielleicht war das Ende vom Grunge schon der Moment, als diese Platte Michael Jackson überholt hat. Weil da wusste man, jetzt passiert hier genau das, was in anderen Bereichen schon mit Punk passiert war. Jetzt wird der Mainstream kommen und sich das irgendwie einverleiben und so ist es ja auch gekommen. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich in den USA gelebt hätte und nicht viel Zugang zu Musik gehabt hätte und dann sowas höre, dass ich dann auch Bock gehabt hätte, mir eine Gitarre zu schnappen und mich in den Keller mit dem Kumpel zu stellen und da was zu machen. Und das ist ja auch passiert. Das hat ja auch viele Nachahmer gefunden. Und ein Grund, warum Gitarrenmusik in den Nullern immer unbeliebter wurde, gefühlt unbeliebter oder nicht mehr so verbreitet war, hat auch mit diesen steigenden Kosten zu tun. Auch das hat mir Shirley Manson in eben schon genannten Interview nochmal verdeutlicht, indem sie sagte, ey, handgemachte Musik ist heutzutage was für Besserverdienende. So, du kannst nicht mehr eben rausgehen und dir eine schlechte Gitarre für irgendwie $100 kaufen und mal machen. Das kostet alles viel Geld. Und selbst wenn du das Level überschritten hast, um erstmal zu spielen und auf Tour zu gehen, auch vielleicht eine Platte aufzunehmen, musst du erstmal richtig Geld reinbuttern, bis irgendwas rauskommt. Und das Geld ist so viel geworden, selbst bei kleinsten Bands und kleinsten Versuchen, dass das nur irgendwelche Rich Kids machen können. Und dafür ist wieder irgendwie, irgendwelche Software-Tools irgendwie ein Segen, womit Leute auf andere Art und Weise kreativ werden können. Muss man nicht verfluchen, als das hat nichts mehr mit dem Handwerk zu tun und. Das ist halt was anderes. Deswegen waren wahrscheinlich die 90er auch für handgemachte Musik, ich mache wieder in Anführungszeichen, so eine Blütezeit, weil man das eben konnte, beziehungsweise Anything Goes. Das war irgendwie günstig genug, sich das erschwinglich zu machen und notwendig genug, weil es keine anderen Möglichkeiten gab. Ich bin abgedriftet, pardon.
Gut, was spielen wir jetzt abschließend, um dieses Album gut darzustellen?
Spontan, ich mochte Lithium immer gerne. Und Come As You Are nicht so gerne.
Ich würde mir das Lied Drain You wünschen.
Ich bin für Stay Away.
I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on me. Sunday morning is every day for all I care.
found God. Yeah, 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 yeah. One by
Ja, Fabian, wir haben dich jetzt ganz schön viel Zeit von dir in Anspruch genommen. Sorry. Danke.
Ich danke euch, dass ihr mich so lange habt reden lassen. Ihr seht, mir fällt es schwer, mich kurz zu fassen, aber hier hatten sich ja drei zusammengefunden, die eine gleiche Ebene haben. Du Armer würde ich nur zu den Hörern und Hörerinnen sagen, eures Podcasts, wovon ihr hoffentlich auch hiernach noch zahlreiche habt. Aber auch da gilt: Wer sich für Grunge interessiert, der lässt sich jetzt von 5 Minuten mehr oder weniger auch nicht ablenken, nehme ich an.
Thank you. Thank you. Thank you.